Sie hören eine Tonaufnahme aus dem Kreisarchiv Stormarn.
Frau Illers, vielleicht beginnen wir mit dem Kriegsende. Die Briten kamen.
Ja.
Dann können Sie mir erzählen, wie Sie das empfunden haben.
Es war so, dass wir zuerst froh waren, es war plötzlich still. Es waren sehr viele Tiefflieger gewesen die letzten Tage und dann hörten wir plötzlich die Panzerwagen reinrollen mit der 5. schottischen Division, die alle mit ihren roten Mützen sehr wild aussahen. Und wir hatten eigentlich alle erstmal Angst, was passiert. Und wir zogen praktisch die Ohren ein. Und dann war das so, dass sie in die Häuser kamen, Häuser requirierten. Wir hatten das Glück, dass wir nicht raus mussten. Meine Mutter hier nicht, weil sie Engländerin war. Und mein Schwiegervater war krank. Davor hatten sie auch erhebliche Angst, aber die Häuser rechts und links wurden besetzt. Und dann fingen sie erstmal an, in den Gärten nachzusuchen, was da so alles versteckt war. So dass wir in der Nacht mal rausgegangen sind und schnell unsere Sachen rausgebuddelt haben. Sonst bei den Nachbarn holten sie Silber und alles was. Sie haben auch sehr viel versucht, in die Häuser zu kommen. Sie suchten nachher nach Alkohol, das war am V-Day. Da wurde es sehr gefährlich. Versuchten sie raufzukommen, mein Schwiegervater.
Um zu feiern, oder?
Um zu feiern, sie brauchten Alkohol und dann wollten sie ja freie Weiber haben, nicht? Frauen. Mhm. Genau wie die Russen, also meine ich so. Und da ich nun Englisch sprach sehr gut, wurden sie etwas stutzig und sind abgehauen. Haben gesagt, sie entschuldigten sich. Erst wollten sie meinen Schwiegervater noch erschießen, der dazwischen gehen wollte. Dann habe ich um sein Leben geredet, aber das ging dann alles gut. Und dann hatten wir eigentlich eben Beschützer, dass unser Haus war tabu. Und meine kleine Tochter fand das natürlich ganz toll. Da waren die ganzen, die Wagen lagerten vor unserem Grundstück. Und dann hatten sie da ein Feuer, kochten und brieten da. Und das waren so ungefähr die Kornbeefwagen. Und die Jugend des Dorfes kam allmählich dann raus und hat sich zu den Soldaten gesellt und kriegte Schokolade geschenkt und so. Waren sehr freigiebig.
Ja.
Es wurde also, das Verhältnis wurde immer besser.
Ja. Sie waren damals allein mit Ihrer kleinen Tochter?
Ja.
Die war
dreiviertel Jahr.
Dreiviertel Jahr alt?
Ja.
Ja klar, da interessieren Sie sich schon dafür. Und Ihrem Schwiegervater?
Und Schwiegervater und Schwiegermutter.
Ja.
Und dann war das, also mein Mann ist nachher nicht wiedergekommen, er ist gefallen. Er war schon am 19. März gefallen, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe also immer noch Briefe geschrieben und Tagebuch geschrieben, bis ich dann die Nachricht bekam. Habe ich aufgehört. Und es war nachher so, dass man konnte rausgehen. Wir hatten natürlich diese schöne, die Beschränkung noch, den Curfew. Das hieß also, wir durften nach 10 nicht auf der Straße sein. Und wir durften auch eigentlich nicht mit den Engländern sprechen. Die hatten ein Fretting-Verbot. Ja, das nannten sie immer Fretting. Don't fret. Aber es ist nachher so gewesen, dass ich aufgrund meiner Englischkenntnisse beim Engländer gearbeitet habe. Der hat nämlich hier auf der Autobahn hat er seine ganzen Fahrzeuge, seine Lorries und so zusammengesammelt, um sie nach England zu verschiffen. Da war von Oldesloe, nee, von Rheinfeld an, von Rheinfeld bis hin nach Rahlstedt, war die Autobahn vollgeparkt mit diesen Wagen, die sie sammelten. Und die war eingezäunt, die Autobahn. Daher das schöne Lied Don't Fence Me In, das ist damals entstanden. Und wir hatten, waren viele deutsche Arbeiter da. Und die Mädchen arbeiteten, um die Wagen zu registrieren. Wir mussten also all die Nummern aufschreiben und zum Teil am Telefon, Switchboard sein. Und ich habe dann hauptsächlich gedolmetscht für die deutschen Arbeiter, die ja mit dem nicht klarkamen. Es wurde herrlich geklaut. Es wurde die Zäune nachts aufgeschnitten und dann von den Reifen so kleine Schuhsohlen ausgeschnitten. Da kam einmal ein Offizier zu mir und sagte, guck dir das mal an hier, aber ist doch niedlich, ne?
Hat Ihnen Ihre Arbeit bei den Engländern eigentlich auch geholfen mit Lebensmitteln?
Ja, ich bekam also mein Essen da frei, ich bekam Tee, wir bekamen alles. Hm. Zum Teil brachten uns die einfachen Soldaten, brachten uns denn noch was sie über hatten, so Kuchen und Buns und all sowas.
Hatte das nicht nahe bei Ihren deutschen Nachbarn?
Ja, das war etwas schwierig. Nun, bei mir war es nicht ganz so schwierig. Sie wussten ja, dass meine Mutter Engländerin war. Aber sonst war doch ziemlich viel Feindschaft. Wir sind dann aber auch immer sehr großzügig gewesen. Die Engländer fuhren nach Dänemark und holten Eier und Speck. Also wagenweise. Und verteilten das auch großzügig an die Zivilarbeiter, sodass die dann auch außerhalb die Bevölkerung versorgt haben.
Wenn Sie jetzt so an diese ersten Monate denken und an die Verwaltungsstrukturen. Hatten Sie da mit Briten zu tun oder hatten die Briten dann rasch Deutsche?
Die hatten Deutsche eingesetzt, nachher.
Wissen Sie, nach welchen Kriterien Sie da vorgegangen sind?
Eigentlich nicht. ich habe mich etwas sehr rausgehalten aus den ganzen Verwaltungssachen, diesen bürgerlichen Sachen hier in der Ostergemeinde. Es war so, dass sie die Nazis natürlich alle abgesetzt hatten und wir kamen eigentlich sehr gut mit der Verwaltung aus. Wir mussten ja unsere Bezugsscheine holen. Das war eigentlich das alles. Und es war so, dass wir hatten ja alle das Gleiche. Wir mussten ja alle unter den gleichen Bedingungen leben eigentlich. Das war nicht so weiter schlimm. Schlimm war es damals mit der Feuerung. Es war ja so, dass man fror wie blöd. Wir sind dann nachts in den Wald gegangen und haben den Bäume abgehackt. Dann war das immer so, dass man dann horchte, man hörte das immer, dass sie und dann plötzlich macht das so rumsch und dann war erstmal eine Totenstille, weil sie alle warteten, obwohl die Engländer kamen. Denn die haben auch viel geholzt hier. Und das ging dann nachher so weit, dass die Engländer ziemlich großzügig waren, dass sie nachher auch zu den Deutschen Holz brachten. Ja. Und es hinter der Nuss war so grün, das Holz, es hat also nur gequalmt. Es war sehr schwer, damit zu heizen.
Ja, es war ja dieser sehr harte Winter auch mit über 40 Tagen Dauerfrost.
Ja. Und da sind die Engländer mit Panzern hier über unseren See, mit den Schwimmpanzern über den See gerutscht, so auf als Spaß, als Wintersport. Da haben sie immer mal deutsche Kinder mitgenommen, das war ganz niedlich.
Was man auch sonst aus der Zeit gerade hier in der Gegend hört, ist, dass die Hamburger gekommen sind, auf die Äcker, in den Wald, um sich auch mit Rohstoff, mit Brennmaterial zu versorgen.
Ja, nur das war nicht so sicher, das muss mehr auf ihrer Harburger Seite gewesen sein, das war ja dichter, da kamen sie ja dichter schneller hin, über die Elbe.
Ja.
Die sind zum Teil, dann haben sich an die Güterzüge gehängt, rechts und links, da sind auch sehr viele umgekommen. Die hingen in Trauben draußen, hielten sich fest und dann kam ein Gegenzug, wetzte sie runter. Es ist sehr viel passiert. Das war sehr schlimm.
Und die ist, man ist natürlich klar, dass so die Sorge um das tägliche Brot, um die Heizung, das Leben bestimmte, aber darüber hinaus hören wir gelegentlich doch, dass sich auch begann, eine Art kulturelles Leben zu entfalten.
Ja, ich habe noch einige Programme. Damals, es kamen die ersten Konzerte, es taten sich kleine Gruppen zusammen.
Gleich 45.
Ja, kann ich Ihnen einiges zeigen. Zum Beispiel 46, September 46 war dieses Konzert, wo ich auch mitgesungen habe.
Da haben Sie jetzt mitgesungen, ich lese es mal eben vor. Gartenfest in Planten und Blumen, 3. September 1946, zugunsten der Deutschen Hilfsgemeinschaft Hamburg. In der Konzertmuschel, abends von 17 bis 21 Uhr. Auch mit Heidi Kabel.
Ja, die waren alle dabei. Und ich hatte das Glück, dass ich auch mitsingen musste. Schreckliche Operettenmelodien, die mir gar nicht lagen.
Ja, ihr Name ist auch falsch geschrieben, ne?
Ja.
Elert steht hier.
Ja.
Ich habe die aber korrigiert. Ja, schön.
Also da fing der schon richtig an.
Und nur in Hamburg oder auch hier in Ahrensburg?
Hier in Ahrensburg hatte sich auch eine Gruppe gebildet, die sangen auch Chorsänger und so. Hier zum Beispiel ist vom Ahrensburger Schloss, das muss auch so 46, 47 gewesen sein. Haben wir die Glocke von Schiller gesungen als Freilichtkonzert vom Ahrensburger Schloss. Dann habe ich einen Liederabend gegeben, dann haben wir junge Musikanten taten sich zusammen, da war die, ich weiß nicht, ob Sie kennen, Felicitas Kuckuck.
Die,
ja, das war auch so eine, die machte so ganz neue Musik, kam aus Blankenese und überall hat man ja so gesungen und es bildeten sich Gruppen und wir versuchten Theater zu machen und so. Ich war natürlich, weil ich in Hamburg Musikunterricht hatte, mehr dahin orientiert und hier nur in der Ahrensburger Kirche, in der Siegerkirche und die machten dann auch immer Konzerte. Es war eigentlich sehr viel schöner, weil sehr viel mehr Leute kamen. Gab ja nichts anderes.
Und die Preise waren so, dass alle
50 Pfennig, 2 Mark. Ja. War schon teuer. Oder eben auch ganz umsonst. Nur leben konnte man davon nicht.
Als Künstlerin?
Ja.
Ja, das verstehe ich. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass die Leute dann doch das so zahlreich auch wahrgenommen haben. Man hört das
ja
immer wieder.
Doch. Und eben die Laiengruppen waren da, die es sehr gerne machten, sehr gerne sich zusammentaten in immer verschiedenen Gruppen. Sie versuchten auch viel. Ne? Die Schwierigkeit war immer wieder, gerade 45, es war so kalt in den ganzen Sälen und in den Kirchen, wurde ja nicht geheizt. Nicht?
Ich habe ja gelesen, dass man gelegentlich als Eintrittsgeld einfach Briketts verlangt.
Ja, mussten wir auch zum Friseur mitbringen, wenn wir Haare gewaschen oder geschnitten haben wollten.
Ja.
Ein Brikett und Geld.
Ja.
Und ich habe auch, das ist 45, Winter 45, 46, da habe ich mitgespielt, mitgesungen beim Schauspielhaus